Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 16. Ausgabe der Regionalresonanzen, dem Magazin der Störfrequenz aus Itzehoe. Diese Sendung steht ganz im Zeichen von Wenzel Hablik, dem Künstler, der wie kaum ein anderer für Itzehoe steht. Zum Beginn einer neuen Ausstellung im Hablik-Museum hat sich unsere Kollegin Ingrid Ebinal mit Katrin Maibaum, Leiterin des Museums, und Harald Brommer, Vorsitzender der Wenzel-Hablik-Stiftung, unterhalten. Die Musik unseres Magazins kommt heute von Joni Mitchell.
Heute sind wir zu Gast im Wenzel-Hablik-Museum in Itzehoe. Im Gespräch sind wir mit Katrin Maibaum, der Leiterin des Museums, und wir sitzen hier im Museumscafé. Frau Maibaum, die aktuelle Ausstellung heißt Sie, es kommt das Glück geritten. Was genau bekommen wir von Wenzel Habliks Werken zu sehen?
Diese Ausstellung zeigt ganz viele Jugendarbeiten von Wenzel Hablik und Studienarbeiten, die bisher eigentlich noch nie präsentiert worden sind. Bis auf 2, 3 Ausnahmen werden die Besucher lauter Dinge erkennen oder entdecken können, die man so Hablik gar nicht zugetraut hätte.
Das ist ja wunderbar, das macht ja neugierig. Woher kommen die Teile? Sind die alle hier im Bestand vorhanden oder mussten die auch irgendwo als Leihgaben eingeholt werden?
Nee, es ist tatsächlich so, dass wir die gesamte Ausstellung aus dem Bestand der Wenzel-Hablik-Stiftung bestücken konnten. Wir haben ja die größte Sammlung an Wenzel-Hablik-Werken und es war schon lange ein Projekt von mir, einmal diese Studienarbeiten rauszuholen, weil wir so viele schöne Blätter haben von Wenzel-Hablik. Und es war wieder Qual der Wahl, was wir dann hier präsentieren, weil es natürlich nicht, wir können nicht eine ganze Ausstellung nur zum Beispiel über Aktzeichnung machen. Das wäre dann vielleicht doch ein bisschen langweilig, deswegen haben wir eine schöne Auswahl getroffen.
Und worin besteht die Auswahl von bis?
Also wir haben ganz feine Naturstudien in Aquarell, die Hablik während seines Studiums fertigen musste. Dann gibt es aber auch die ersten Porträts, Kristalle, Kristallschlösser, die er 1903 zum Beispiel entwickelt hat, woraus nachher seine Architekturutopien sich entwickelt haben. Wir haben Aktzeichnungen, wir haben ganz faszinierende Blätter von religiösen Darstellungen, wo er mit weißer Tusche auf dunklem Karton gemalt hat, also eigentlich eher Negativbild sozusagen. Ja. Es gibt Allegorien, also sozusagen Metaphern, Darstellungen, wo Personen bestimmte Eigenschaften darstellen. Also dieser Titel kommt da zum Beispiel auch her von unserer Ausstellung.
Ja, da bin ich ganz gespannt. Wo können wir den mal ansiedeln? Können wir mal zu einem seiner Werke gehen und uns darüber mal kurz unterhalten?
Natürlich, sehr gerne. Vielleicht gehen wir zu dem Bild, was auch Plakattitel geworden ist.
Gerne.
Ja, dieses Blatt heißt Sie, es kommt das Glück geritten. Das ist also ein Titel, den Wenzel Hablik seinem Bild gegeben hat. Das ist eine ganz feine Aquarelltusche-Zeichnung. Und man sieht einen alten, bärtigen, weißbärtigen Mann, der auf den Schultern ein Kind trägt, das so Blüten so über die Schulter pustet. Und sie laufen über eine Wiese. Im Hintergrund sind ein paar Wolken zu sehen. Und in dem Fall hat Hablik das so benannt oder gezeigt, dass dieses Kind ist die Personifikation des Glücks, das auf den Schultern des Mannes geritten kommt, der auch noch am Lebensende natürlich Glück erwarten kann. Das ist eine der Allegorien. Gleichzeitig zeigt das auch, womit Hablik sich auch beschäftigt hat, denn Darstellung des heiligen Christophorus in der religiösen Darstellung, der das Jesuskind auf den Schultern getragen hat, könnte eine Vorlage dafür gewesen sein.
Ja, das leuchtet ein. Gut, ich sehe, die Stilistik findet man in den nebenstehenden Bildern ähnlich. Können Sie dazu noch was sagen?
Ja, er hat zum Beispiel auch den Alltag dargestellt. Wir sehen dort einen bärtigen, nackten alten Mann mit einem roten Bart, der so die Faust ans Kinn hält und mit gebeugter Schulter läuft. Und unten hat Hablik selbst den Titel Der Alltag draufgesetzt. Da kann natürlich jeder selbst interpretieren, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Aber diese Allegorien haben halt immer etwas Hintersinniges. Man muss ein bisschen drüber nachdenken. wenn man in diese Ausstellung reinkommt, dann begrüßen einen sozusagen die frühesten Blätter, die sich auch im Besitz der Wenzel-Hableck-Stiftung befinden. Das früheste ist von 1898 und um 1900 entstehen die anderen Arbeiten. Man sieht Naturstudien. Hableck hat also zum Beispiel einen Kirschblütenzweig gezeichnet und hat dann auch fein drauf geschrieben mit einer Schrift, dass es schon fast aussieht wie ein Buchtitel, und auch vermerkt, wie lange er dafür gebraucht hat. Einige Blätter weisen das auf, 6 Stunden, 12 Stunden. Das ist offensichtlich eine Arbeit gewesen, die er machen musste für die Schule. Er war ja auf der Schule für Tonindustrie in Tieblitz-Schönau. Und dort hat er den kunstgewerblichen Teil gelernt und auch das Zeichnen natürlich. Und ich glaube, das ist was, was die Leute erstaunt, wie großartig, was für ein großartiger Zeichner er einfach auch war, bevor die ganze Farbe auch ins Leben gekommen ist und die Ölmalerei. Weil die haben wir in der Anfangszeit eher gar nicht, weil Ölfarben und Leinwand teuer waren und er als junger Schüler und Student konnte sich das nicht leisten. Und es gibt ein besonderes Blatt, das würde ich Ihnen gerne mal vorstellen.
Okay.
Am Beginn, also um 1900, gab es eine große Bewegung für die Darstellung von Buchillustration, Buchgestaltung, besonders später auch in Wien. Und Hableck hat ab 1902 in Wien studiert, in der Kunstgewerbeschule. Und er hat eine Naturstudie gemacht, die nennt sich Junger Eichelhäher auf einem Zweig mit Blättern. Und das Besondere ist, dass das eigentlich aussieht wie eine Buchseite. Also es gibt einen Rahmen, aber da drauf ist dieser Eichelhäher, dieser Vogel, der ist sehr plastisch dargestellt, ist ganz weich, das Gefieder. Aber die Federn vom Schwanz und der Schnabel, die gehen über diesen Rahmen hinaus, den er eigentlich ja selbst festgelegt hat. Und auch die Blätter, die er gezeichnet hat, halten sich eigentlich sozusagen nicht an den Rahmen des Buches und geben einem sozusagen auch eine, in die Wirklichkeit, in die 3D-Welt sozusagen einen Eindruck. Die Raumwirkung ist eine ganz großartige bei diesem Blatt.
Ja, das stimmt. Das fällt direkt einem ins Auge des Betrachters, wirklich.
Und zeigt halt auch diese Könnerschaft. Also er hat wirklich sehr vom Anfang an gelernt, dieses Zeichnen und Malen, und hat dann über sein Studium hinaus sozusagen seinen eigenen Weg entwickelt. Und da gibt es zwei Maler, die ihn sehr beeinflusst haben, zum Beispiel Van Gogh und Edvard Munch. Und auch von diesen beeinflussten Bildern haben wir 3 in der Ausstellung, 3 Ölgemälde allerdings.
Okay, die sehen wir uns jetzt mal an. Wir stehen hier vor einem Bild, das heißt Schlafende Mutter, Öl auf Leinwand. Und ich denke, größer könnte der Kontrast des Malers zu seinem Werk mit dem Eichelhäher kaum sein in der Stilistik.
Ja, es liegen 7 Jahre zwischen diesen beiden Arbeiten. In 7 Jahren passiert natürlich auch in so einem Künstlerleben viel. Hableck ist in der Zwischenzeit nach Prag gewechselt an die Akademie und ist auf der Suche nach seinem eigenen Weg. Und er hat Ausstellungen von Van Gogh und Munch gesehen, die ihn sehr beeindruckt haben. Und auf diesem Bild, die schlafende Mutter, hat er mit sehr viel Farbe, er hat oftmals den Spachtel genommen oder sogar die Hände, um sozusagen schnell arbeiten zu können, hat er die Farbe sehr dick aufgetragen und man sieht eine Frau, die zur Seite schaut, eigentlich nur den Oberkörper, der frei ist und in vielen Schwüngen und Kreisen gehen die Farben ineinander. Ja. Und es ist ein relativ großes Ölbild für diese frühe Zeit, also einmal 1 Meter ungefähr. Und man sieht es am besten, wenn man so 2-3 Schritte auch entfernt steht. Und Hableck war ganz begeistert davon, dass er mit dieser Farbigkeit halt auch Persönlichkeit ausdrücken kann oder das Wesen einer Person, gerade bei den Porträts. Ja. Und das verbindet ihn dann auch mit Van Gogh. Es gibt ein Porträt, was wir von Hableck hier zeigen, das sich so aus ganz vielen kleinen Farbschichten zusammensetzt. Das heißt, wenn man sich die Gesichtsfarbe anguckt, dann ist da von hell-lila über orange und grün alles drin. Und ergibt sich sozusagen erst im Gesamtbild. Das ist die Art, wie Van Gogh auch gemalt hat. Und Hableck hat Van Gogh und Munch in Prag gesehen. 1905 und 1906 gab es dort große Ausstellungen, die ihn scheinbar sehr beeinflusst haben.
Und könnte man sagen, dass hier bereits der Grundstein gelegt worden ist zu seiner späteren sehr opulenten Farbigkeit?
Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen jetzt, dass dieses letzte Bild, die schlafende Mutter von 1907, ist auch eines der spätesten, die wir in dieser Ausstellung zeigen. Und da hat er seinen Stil gefunden und den hat er dann hier in Itzehoe perfektioniert. Wir präsentieren auch Tierdarstellungen von Wenzel Hablik. Ganz großartige Bleistift- und Kohlezeichnungen. Es gibt zum Beispiel ein Murmeltier und ein Auerhahn, die einen auch sehr plastisch anschauen. Wenzel Hablik hat immer schon seine Inspiration aus der Natur gezogen. Kristalle und Muscheln gehören dazu, aber natürlich auch Vorbilder wie zum Beispiel die Blätter. Wir haben eine Studie Wilder Wein in der Ausstellung. Und wenn man sich die anschaut und dann ein Stückchen weiter die Wand geht, dann sieht man, wie sich aus dieser sehr realistischen Darstellung Entwürfe für Webarbeiten entwickelt haben, die eher abstrakt sind. Also man erkennt auf den ersten noch ein paar Blumen, ein paar Blätter und dann bei anderen Stoffentwürfen, die er auch schon ganz früh gemacht hat, denn er hat sein Studium auch so finanziert, da sieht man nachher nur noch so abstrakte Blätter, die aussehen wie Palmenblätter, die dann auch tatsächlich in einer Möbel- und Webproduktion hergestellt worden sind. Also die Inspiration aus der Natur, die er dann umgesetzt hat und für sich genutzt hat. Genauso kann man das dann auch bei den Kristallschlössern sehen.
Ja, hat er damals schon Kontakt zu seiner späteren Frau gehabt, die die Weberei gemacht hat?
Hatte er nicht. Die hat er tatsächlich erst hier in Itzehoe kennengelernt, 1908. Ja. Aber es war natürlich fast Fügung, dass er vorher schon sich mit dem Webhandwerk beschäftigt hat. Und so, als er hier nach Itzehoe kam, haben sie ja relativ schnell angefangen, zusammen zu arbeiten. Er hat also Entwürfe geliefert für die Handweberei in Meldorf damals noch. Ja. Also es ist fast ein bisschen Fügung, ja.
Wir befinden uns jetzt in einem Raum, wo es um das Thema der Kristalle geht, die für ihn eine große Rolle gespielt haben.
Ja, Hablik hat schon als Kind, weil er in der Nähe des Erzgebirges aufgewachsen ist, Kristalle gesammelt und hat die mit so einer Art Knete zu eigenen kleinen Schlössern zusammengesetzt. Er hatte immer die Vorstellung von Burgen und Märchenschlössern, in denen auch die Menschen leben könnten. Wir haben ein paar von diesen Kristallschlössern hier in einer Vitrine ausgestellt, die kann man sich anschauen. Und wenn man dann den Blick schweifen lässt, dann sieht man die ersten Kristallbauentwürfe von Wenzel Hablik, die meines Wissens nach zu den frühesten in der europäischen Kunstgeschichte gehören. Also dort hat man zum Beispiel wachsen dort aus dem Gebirge Kristallschlösser hinaus. Man kann Fenster entdecken, kleine Türen, aber es ist nicht so leicht zu erreichen. Also es ist ein bisschen Aufwand, bis man dorthin gereicht. Hablik hatte Vorstellungen davon oder hat sich von der Science-Fiction-Literatur auch inspirieren lassen, ob die Menschen denn nun wirklich immer auf der Erde leben und immer in, wie er das genannt hat, Ziegelkisten, also Backstein-Ziegelkisten oder ob es nicht andere Möglichkeiten gäbe. Und wir haben hier die ersten Entwürfe ausgestellt. Das kommt natürlich auch viel der Einfluss von seiner Heimat, Brüks, heute in Tschechien, Most heißt die Stadt heute. Da war der Bergbau eigentlich immer präsent und das hat ihn sehr geprägt und er hat auch die frühen Ölgemälde, die wir auch in dieser Ausstellung zeigen, in seiner Heimat gemalt.
Ja, ganz erstaunlich finde ich dieses Bild hier, Kristallbau in Wolken. Also er hat das komplett, das Wohnen von der Erde abgehoben, zeigt aber, dass er sich mit dem Thema Wohnen und Architektur bereits beschäftigt hat. Das war ja zu späteren Zeiten auch ein ganz großes Thema für ihn, ne? Kann man das schon als so erste Vorläufer davon betrachten?
Ja, absolut. Das sind die Vorläufer, die er später in Radierzyklen und in großen Ölgemälden auch umgesetzt hat, mit dem er diese utopische Architektur, da stand er sehr viel im Kontakt mit Bruno Taut, Walter Gropius, also mit den großen Bauhauslehrern später, die sich gegenseitig ihre Entwürfe zugeschickt haben. Und Hablik war mit diesen Entwürfen, die wir hier zeigen, von 1903 sehr früh dabei. Und hat tatsächlich, also sind diese Schlösser, schweben sozusagen auf großen Wolken. Es gibt auch welche, die in Höhlen gebaut sind. Oder er hat kleine Sprüche drunter gesetzt. Zum Beispiel, muss ich schon an der Erde kleben, dann wenigstens nicht mit dem Hirn.
Wunderbar. Wie war eigentlich Wenzel Habliks Einstellung in späteren Jahren zu seinen früheren Werken?
Also rein schriftlich haben wir darüber keinen Nachweis, aber es ist schon sehr erstaunlich, dass er einfach alles aufbewahrt und dokumentiert hat. Das heißt, er hat nicht später entschieden, es soll niemand seine frühen Zeichnungen sehen, denn er hat ja alles aufbewahrt. Die Sachen sind zum Teil bei seinen Eltern oder Freunden in Prag geblieben und er hat sie dann nach Itzehoe nachgeholt. Ich finde, das spricht schon dafür, dass er schon in gewisser Weise bestimmt auch stolz drauf war. Und das kann er auch sein. Also diese Arbeiten sind schon lauter kleine Meisterwerke, obwohl er noch kein fertiger ausgebildeter Künstler war. Und sie sind einfach die Vorlage dafür, für seine farbgewaltigen Bilder, die später entstanden sind, wo er gar nicht genug Zeit hatte, die Farbe auf die Wand zu kriegen, sondern so schnell arbeiten musste, um seine ganzen Emotionen auf die Leinwand zu bekommen. Und man sieht die Anfänge sozusagen schon in diesen kleinen Zeichnungen.
Ja, das finde ich sehr interessant, dass man den Werdegang anhand dieser Bilder schon im Vorwege sehen kann, wenn man die späteren Werke kennt, die ja hier auch ausgestellt sind, dann kann man daran ganz viel ablesen. Das ist nicht eigentlich überall möglich. Und das finde ich ganz wunderbar. Frau Maibaum, Sie hatten kürzlich in Berlin eine große Ausstellung beendet, die ein riesiger Erfolg gewesen ist im Gropiushaus. Und ich denke, dass da an Öffentlichkeit und Presse, an Besuchern, an Interesse ganz, ganz viel dazugekommen ist. Gibt es Auswirkungen, die Sie jetzt davon spüren? Was hat sich für Sie verändert seitdem?
Also das öffentliche Interesse ist ein ganz anderes. Wir haben viele Leute, die Ausstellung, insgesamt 20.000 Leute, die die Ausstellung in Berlin besucht haben. Und wir haben viele, die sich jetzt mit Fragen an uns wenden, die irgendwie was entdeckt haben bei sich zu Hause und fragen, ist das von Wenzel Hablik, könnte das in die Region gehören? Und wir haben viele Berliner Besucher, die jetzt nach Itzehoe kommen, wenn sie nach Norddeutschland fahren. Wir hatten gerade letzte Woche 4 junge Erwachsene, wo die eine in Stade arbeitet und die waren zusammen zu viert in der Berlin Ausstellung haben gesagt, sie wollen auf jeden Fall das Museum noch mal besuchen. Und das freut mich natürlich besonders, wenn die Leute sozusagen animiert werden, dann nach Itzehoe und in unser Museum zu kommen.
Ja, ich denke, das ist ja auch eins der Hauptanliegen bei solchen großen Ausstellungen und dem Riesenaufwand. Und wie schön, wenn das dann funktioniert, dass auch mal Leute aus der Großstadt, aus der Hauptstadt hierher kommen, ganz in den Westen rüber, in eine Stadt, die sie sonst ja gar nicht so sehr wahrnehmen. Ne? Aus der Berliner Perspektive genau. Ist Itzehoe eigentlich. Ich merke das immer schon, wenn ich aus Kiel komme, denn es ist mal mir zu hoch. Da weiß man gar nicht so viel. Und Wenzel Hablik ist ja nun so ein tolles Thema, mit dem man überregional werben kann. Gibt es denn jetzt auch Interesse von anderen Museen, die sich vielleicht um das ein oder andere Bild bemühen? Gibt es da irgendwelche Interessen aus der Fachwelt?
Also wir haben jetzt ganz aktuell eine Leihanfrage aus Paris erhalten für nächstes Jahr und wir haben am 30. März eine kleinere Ausstellung, aber trotzdem mit 70 Leihgaben im Schloss Clemenswert im Emsland, die sich speziell Hablik, weil er Gesamtkünstler war, also sich sozusagen um die Gesamtheit gekümmert hat, dort eine Einzelausstellung machen. Das hat sich auch ergeben, genau. I was an unmarried girl,
I just turned 27. Zu uns gestoßen ist jetzt im Café Herr Brommer, der Vorsitzende der Wenzel Hablik Stiftung, und wir werden das Gespräch jetzt erweitert fortsetzen. Ich erinnere mich an Zeiten in dem Jubiläumsjahr, als es sehr schwer gewesen ist, zusätzliche Unterstützung, zum Beispiel aus der Stadt, für das Haus zu bekommen. Da haben Sie sehr viel Aktivität aufgewandt und es war sehr schwierig, über eine vernünftige Anerkennung der zusätzlichen Kosten über mehr Geld reden zu können. Hat sich das inzwischen geändert?
Also das hat sich schon ganz erheblich verändert. Also dadurch, dass wir diese große Ausstellung in Berlin hatten, die dann also auch wirklich Auswirkungen hier auf die Empfindung in Itzehoe hatte. Es waren ja etliche Leute aus Itzehoe dahin gefahren und haben sich die Ausstellung angeguckt und sind alle euphorisch wieder zurückgekommen. Und das galt sogar für die Mitglieder der Ratsversammlung und den Bürgermeister und den Landrat, die da waren, die alle voller Begeisterung sich die Ausstellung angeguckt haben. angeguckt haben. Und das Ergebnis war, denke ich, schon nachher in den Diskussionen, die wir für den Haushalt 2018 hatten, wo wir doch also einen deutlichen Zuspruch von der Kommunalpolitik erfahren haben. Also die Stadt hat, um das ganz konkret zu sagen, ihre Zuwendung um 20.000 Euro erhöht, von 55.000 auf 75. Das ist, sag ich mal, als Ex-Bürgermeister, der so ein bisschen ja noch die Strukturen hier im Hause kennt, ein enormer Schritt gewesen. Und darüber sind wir wirklich sehr, sehr dankbar.
Gilt das für dieses vergangene Jahr schon oder ist es erst für das Jahr 18 oder 19 eingestellt?
Nein, das gilt zunächst mal nur für das Jahr 2018. Wir werden jetzt abwarten müssen, wie sich die Kommunalpolitik zurechtrückelt durch das Wahlergebnis, das da kommt. Aber ich bin da eigentlich schon ganz optimistisch, dass wir uns so auch weiterentwickeln können. Es ist natürlich vom Geld her immer noch knapp, das ist ganz klar, aber das ist nun mal das Schicksal aller Kultureinrichtungen, dass es immer knapp ist. Aber ich finde schon, dass diese Entscheidung schon eine gewisse Signalwirkung hat, dass die Kommunalpolitik sich schon dessen bewusst ist, dass sie hier in Itzehoe einen Edelstein, kulturellen Edelstein haben und dass sie auf den nicht so ohne weiteres verzichten wollen.
Ja, das war bisher ja immer so ein bisschen der Prophet gilt nichts im eigenen Land und man muss erst immer den großen Erfolg von außen bringen, um in der Stadt die entsprechende Anerkennung zu bekommen. Das ist, glaube ich, gilt für ganz viele Bereiche in der Kultur besonders. Und also ich würde gerne jetzt wissen, gehen Sie davon aus, dass das erstmal der Stand der Dinge sein wird, dass man sich darauf verlassen kann, dass diese Anerkennung, die jetzt durch die Ausstellung in Berlin erstmal deutlich angehoben wurde, auch sich festigen kann? Oder müssen Sie wieder nächstes Jahr im Haushalt bangen, unabhängig jetzt von dem Wahlergebnis? Wie sehen Sie das?
Also so euphorisch möchte ich nicht sein, weil ich weiß, dass Kommunalpolitik mit verschiedenen Problemen umgehen muss. Und wenn dort dann Entscheidungen anstehen, dann weiß man oder kann man jetzt nicht im Voraus sagen, das wird jetzt so bleiben. Also ich hoffe natürlich, dass es so bleibt. Und ich habe auch den Eindruck bei den führenden Leuten der Ratsversammlung, dass das nicht eine Eintagsfliege sein wird. Ich möchte auch nochmal in dem Zusammenhang den Kreis auch mit erwähnen. Der Kreis hat sich jetzt also auch bewegt. Wir haben dort einen Antrag gestellt und haben auch Geld bekommen für dieses Schulprojekt, das wir hier haben. Das war ja in den vergangenen Jahren auch nicht so. Also von daher sind wir ganz froh, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich will da keinen Pessimismus machen, ich will aber auch keinen überzogenen Optimismus machen. Wir werden sicherlich hart arbeiten müssen, um die Akzeptanz hier auch weiter aufrechtzuerhalten.
Mhm. Frau Maibaum, können Sie mal was zu diesem Schulprojekt, was vom Kreis gefördert wird, etwas sagen?
Ja, das ist diese Museumspädagogik, dass wir gerne Schulklassen ermöglichen wollen, relativ kostengünstig hier das Museum zu besuchen und dass es sozusagen unabhängig vom sozialen Hintergrund die Kinder ein positives Erlebnis mit dem Museum haben werden. Und damit wir das stemmen können, auch was die Personalkosten angeht und das Material und die Vorbereitung, brauchen wir diese Unterstützung. Und da sind wir sehr froh, dass die Stiftung vom Kreis das jetzt übernommen hat. Oder nicht übernommen hat, sondern einen Teil dazu gibt.
Like a barbed wire fence, strung tight, strung tense.
Es hat sich ja vor einigen Wochen eine AG Kultur gegründet zu dem Museum. Wodurch ist das entstanden und wer setzt diesen Kreis zusammen?
Das ist im Grunde auch das Ergebnis dieses Aha-Effektes bei etlichen, die nach Berlin gefahren sind und gesehen haben, was man mit Hablik eigentlich alles anfangen kann. Und wir hatten daraufhin eine Gesprächsrunde vereinbart, also der Stiftungsvorstand, Stiftungsrat mit Vertretern der Kommunalpolitik und haben dort aus unserer Sicht nicht Geldwerten Ding geredet, sondern über andere Dinge, die man hier in dieser Stadt gestalten müsste. Und das Gespräch war sehr angenehm, muss ich sagen. Also es war bei einigen Leuten auch in auf dieser Beziehung ein Aha-Effekt, weil wir dargestellt haben, welche Probleme wir haben, beispielsweise hier im Haus, die Wahrnehmungsprobleme hier in der Region selber. Das heißt also ganz simpel gesagt Beschilderung und ähnliche Dinge, um dieses Museum auch wirklich wahrnehmbar zu machen. Und das stieß dort, wie gesagt, auf sehr offene Ohren. Und das hat sich dann so verfestigt, dass wir jetzt so eine Arbeitsgruppe haben mit der Kommunalpolitik, um diese Themen mal anzustoßen. Und ich hoffe oder habe auch inzwischen schon so gehört, dass die Kommunalpolitik in die Ratsversammlung reingehen wird, um dort also einige Punkte anzusprechen, die dann bearbeitet werden sollen. Wie lange sich das hinziehen wird, das wissen wir nicht, aber es ist immerhin schon ein schönes Ergebnis, dass die Kommunalpolitik darauf reagiert, wenn wir sagen, wir haben neben dem finanziellen Problem auch Wahrnehmungsprobleme und auch, Probleme hier im Haus, die angegriffen werden müssen oder aufgegriffen werden müssen. Das finde ich schon ganz gut.
Ja, heißt das, dass diese Gruppe regelmäßig tagt und fortgesetzt wird und in welchem Rhythmus ungefähr?
Also wir haben ja jetzt erst eine Gesprächsrunde gehabt und wir werden uns, das gibt keinen festen Terminkalender, dass man also sich nun alle 2 oder 3 Wochen trifft, das würde vielleicht auch ein bisschen zu anstrengend sein, aber ich denke schon, dass wir in der nächsten Zeit wieder zusammenkommen werden. Wir warten jetzt vielleicht auch erstmal ab, welche Anträge jetzt schon gestellt werden, so war jedenfalls die Reaktion der Mitglieder der Ratsversammlung, dass sie Anträge stellen wollen. Und dann werden wir auf dieser Basis, so wie die Ratsversammlung sich dann entscheidet mit der Behandlung der Anträge, werden wir dann auch sicherlich weitermachen.
Okay, das ist ein Thema, was man ja im Großen und Ganzen unter den Bereich Öffentlichkeitsarbeit auch einordnen kann.
Letztendlich Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitsarbeit nach innen, also hin zu den Bewohnern oder unseren Bürgern hier in der Stadt, die häufig oder etliche sicherlich nicht wissen, was Wenzel-Hablik ist und was Wenzel-Hablik-Museum ist und wo es überhaupt ist und so weiter und so weiter. Also die Wirkung nach innen, die man gestalten muss, dass man durch eine Wegeführung oder durch Plakatierung oder Schilder oder wie auch immer, aufmerksam macht auf dieses Museum. Und das Zweite ist die Öffentlichkeitsarbeit nach außen, dass man also auch sehen muss, dass man Gäste in die Stadt bringen muss, um sich dieses Museum anzusehen. Also ich habe kürzlich gesagt, also die Leute sollen nicht nach Berlin oder in die Kulturmetropolen fahren, um Hablik zu sehen, sondern sie sollen nach Itzehoe kommen, um sich Hablik anzugucken. Das ist das Entscheidende. Und da muss man natürlich dran arbeiten. Das hat was mit Marketing zu tun und das hat auch mit Aufmerksamkeiten, die wir ja haben durch diese Ausstellung. Frau Maibaum ist da ja ziemlich hinterher, wenn ich so dran denke, diese Ausstellung, die in Ostholstein gewesen ist, in Eutin, die Wirkung gehabt hat oder im Landtag die Ausstellung, die Wirkung erzeugt hat und natürlich immer wieder die Berlin-Ausstellung, die da ist. Jetzt wird eine Ausstellung im Emsland-Museum da Clemens Wert sein. Das sind ja alles so Faktoren, wo dann Menschen, die bislang sicherlich noch nicht in Itzehoe gewesen sind, aufmerksam werden auf Hablik und dann gucken, wo gibt es den Hablik im Original und das ist hier. Und da muss man dran arbeiten, da muss das Stadtmarketing dran arbeiten, muss die Stadt dran arbeiten und letztlich wir natürlich auch. Wobei unsere Mittel, die wir haben, sind eben Ausstellungen zu produzieren, die dann in der überregional dann auch gesehen werden können. She dodges the light like Blanche DuBois.
Ist denn das Stadtmarketing bereit? Steht denn eigentlich die Stadt so weit dahinter in die allgemeine städtische Werbung für Itzehoe, das Hablik-Museum exponiert, da nach vorne zu stellen?
Naja, das ist, wissen Sie, das, was Sie eingangs mal gesagt haben, oder ich vergleiche das immer so mit der eigenen Wohnung, die man hat, in der man dann lebt und sich gar nicht mehr wahrnimmt, welche schönen Sachen man möglicherweise drin hat, weil das selbstverständlich ist, nicht? Man sieht das jeden Tag und wenn Fremde kommen und sagen, hier, guck mal, dies und das und jenes, dann sagt man, aha. Und das ist also auch ein Effekt, den man also in der Stadt hat, den man aufbrechen muss. Die Menschen müssen erleben oder müssen sehen, dass sie eigentlich in einer schönen Wohnung leben, mit vielen wunderbaren Dingen, ob es nun das Hablik-Museum ist oder das Theater oder was es auch immer ist.
Ich würde gerne noch ganz aktuell dazu machen, dass wir jetzt mehrere Aktionen mit dem Stadtmarketing geplant haben. Wir werden als erstes jetzt ein Schaufenster einrichten, ein Hablik-Schaufenster direkt an dem Infopoint. Der Itzehoe-Gutschein, den man ja in allen Geschäften oder in vielen Geschäften einlösen und kaufen kann, hat ein Hablik-Bild demnächst. Und wir haben verschiedene andere Aktionen geplant, einfach um sozusagen mit Hablik aus dem Museum rauszugehen und mehr Leute aufmerksam zu machen. Also es tut sich was.
Das ist ja sehr erfreulich und macht ganz optimistisch. Da wäre ich, Herr Brommer, an Ihrer Stelle auch ein bisschen optimistischer für die Zukunft, was die Finanzierung angeht. Aber da können ja alle erstmal zusammen an einem Strang ziehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch heute und ich werde bestimmt ganz bald wiederkommen für ein Fortsetzungsgespräch, weil wir ja auch gemeinsame Dinge vorhaben.
Let me speak. Let me spit out my bitterness.
Können Sie noch mal für Besucher die Öffnungszeiten sagen? Und ich würde auch gerne wissen, wie sich ein Programm für Jugendliche oder Schüler gestaltet. Gibt es das und wie kann man das umsetzen, bewerkstelligen?
Dann starte ich mal mit den Öffnungszeiten. Wir haben Dienstag bis Samstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr, auch an den Feiertagen. Und wir bieten Führungen an, vor allen Dingen oben in der Dauerausstellung. Und mir ist die Museumspädagogik gerade mit Schulklassen und Kindern, liegt mir sehr am Herzen. Wir haben da seit mehreren Jahren ein Programm. Das heißt, die Lehrer können sich bei uns melden, mit ihren Klassen kommen, natürlich auch außerhalb der Öffnungszeiten. Wir sind dann auch morgens natürlich schon, stehen wir zur Verfügung. Und die Kinder kriegen eine ganz kleine Einführung, eine kurze Führung, eine kindgerechte Führung. Wir entdecken ganz viel zusammen. Dann können sie ein bisschen Pause machen bei uns im Café, können ihren Frühstück haben. Und dann geht es darum, dass sie auch praktisch arbeiten. Zum Beispiel kann man oben vor dem Sternenhimmel dann liegen und seinen eigenen Sternenhimmel zeichnen. Oder kleine Baumeister, dann bauen wir so kleine utopische Architekturen, Flugobjekte. Und mir ist wichtig, dass die Kinder dabei was Positives mitnehmen, dass sie denken, Museum, das kann ja auch Spaß machen. Und dann hoffe ich, dass sie dann auch, wenn sie größer sind, wiederkommen. Das ist unser Ziel.
Wunderbar, danke. Wenn Sie sich von der Öffentlichkeit in Itzehoe, der Umgebung, etwas wünschen könnten für das Museum, was wäre das?
Mehr Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn jeder einfach mal sagt, ach, was ist denn Wenzel Hablik? Ist ja ein komischer Name. Kommen Sie einfach mal vorbei, gucken Sie sich das an, was wir hier machen. Wir freuen uns auf Sie. Und die Aufmerksamkeit zu steigern, das ist meine Aufgabe und das mache ich gern.
This ain't ambitious is to seem wise. Man, boy, lasses, oh, you tireless water.
Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg.